Ja, lass uns anfangen mit Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen. Wir danken dir von Herzen, Herr, dass du unser Heiland bist, dass du unser Heiland geworden bist. Herr Jesus Christus, dass du in diese Welt gekommen bist und dir nicht zu schade warst. Herr Jesus, obwohl du Schoßkind beim Vater bist du hierher gekommen, hast alles verlassen und hast auf all deine Rechte, die du als lebendiger, ewiger Gott hast, verzichtet, um Mensch zu werden. Und hast die Widrigkeiten des Menschseins kennengelernt. Und so kannst du heute mitsprechen und weißt genau, wie es uns geht, wie wir denken, wie wir fühlen, manchmal wie es mit unseren Kräften manchmal ist. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der nachempfinden kann, der um uns weiß, der unsere Schwächen kennt. Herr Jesus Christus, und dass du der bist, der vorangeht. Du hast uns eine Hoffnung ins Herz gelegt, Herr Jesus, denn du hast gesagt, ich gehe voran und ich werde euch zu mir holen, denn ich gehe voran, um euch eine Stätte zu bereiten. Herr Jesus, und das ist es, was wir uns ersehnen, was wir uns herbeiwünschen, tatsächlich zu dem Punkt zu kommen, wo wir hier abgerufen werden auf der Erde, vielleicht entrückt werden zu dir hin, Herr, und bei dir sein dürfen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Abend jetzt. Ich danke dir dafür, dass wir zusammen sind und möchte dich bitten, dass du diesen Abend segnest. Du hast gesagt, dass du mitten unter uns sein willst. Und so hilf, Herr, gib Weisheit zum Reden, Herr, gib Weisheit zum Hören. Erbarme dich über unsere Herzen, dass unsere Gedanken auf dich gerichtet sind, auf dein Wort. Du magst es an uns austeilen, Herr Jesus Christus, und wir wollen dir gemeinsam als Gemeinde dafür danken. Amen. Ja, heute wird es mal etwas anders als so, wie ihr es eigentlich kennt. Das liegt daran, unter anderem, ich werde eine ganze Menge heute vorlesen müssen, versuche das aber so gut wie möglich hinzubekommen. Und wir werden nach der Stunde keine Gebetsanliegen so sammeln, sondern ich werde einfach zurückgehen auf den Platz und nach einer kurzen Zeit fange ich dann die Gebetsgemeinschaft an und dann können wir gemeinsam beten. Ja, und deswegen heute auch mal mit Verstärkung, weil wenn man so vorliest, dann ist das eigentlich ganz gut. Dann wird man ja am Anfang immer, ist man recht laut und dann wird man etwas leiser. Und so, dass ihr mich noch hört, haben wir heute die Verstärkeranlage angemacht. Wie bitte? Das weiß ich nicht. Könnt ihr alle gut hören? Ja, gut, dann hebst du die Hand beziehungsweise machst dich einfach anders bemerkbar. Bedrängnis bewirkt Ausharren, Ausharren bewirkt Bewährung und Bewährung bewirkt Hoffnung. Das haben wir letztes Wochenende gehabt. Aus Römer 5 hat uns Jan das vorgestellt und es soll heute auch um Bedrängnis, um Ausharren, um Bewährung und um Hoffnung gehen. Wenn wir heute in der Offenbarung das zweite Sendschreiben uns angucken werden, dann werden wir nicht dieses Sendschreiben schon auslegen, das machen wir nächste Woche. Aber wir werden uns einen Überblick verschaffen in diesem Sendschreiben über die kirchengeschichtlichen Zusammenhänge. Und wenn wir uns Smyrna angucken, dann geht es wirklich um Bedrängnis, dann geht es um Ausharren, dann geht es um Bewährung und dann geht es um Hoffnung von Geschwistern, die in dieser Gemeindezeit gelebt haben. Wir hatten darüber gesprochen, dass die sieben Sendschreiben ja ein Abriss der Kirchengeschichte sind. Wir haben uns Ephesus angeguckt und haben gesehen, die apostolische Zeit. Und wenn wir jetzt zu Smyrna gehen, werden wir noch eine Überlappung mit Ephesus sehen, sicherlich im ersten Jahrhundert. Aber die Kirchengeschichte Smyrnas geht bis ins vierte Jahrhundert hinein, bis zur konstantinischen Wende. Und das gucken wir uns dann gleich auch an. Zu Smyrna sei gesagt, Smyrna, hatte ich schon mal gesagt, bedeutet Myrrhe. Und die Myrrhe ist sehr bitter. Ja? Die Myrrhe wird unter anderem auch im Rauchopfer genommen, aber aus der Bitterkeit der Myrrhe, wenn sie in Rauch aufgeht, wird ein sehr lieblicher Geruch, ein sehr angenehmer Geruch. Und so ist dieser Name bzw. die Myrrhe oder die Bitterkeit auch ein Symbol für die bitteren Leiden zur Gottesehre Wolltest du was sagen?
Nee, was fragen.
Ja?
Schreibt man Möhre.
Wie man Möhre schreibt, MYRRHE. Ich wüsste das aber auch nicht, wenn ich mir nicht aufgeschrieben hätte. So. Also die Möhre, wie gesagt, ist ein Zeichen der Bitterkeit, ein Zeichen des Leidens zu Gottes Ehre, und zwar für die Geschwister dieser ersten drei Jahrhunderte. Und wenn wir uns Smyrna angucken, wir werden das im Laufe der Auslegung dieser Verse noch genauer anschauen, dann sehen wir in Smyrna eine Gemeinde, die in ganz besonderer Art und Weise eine Verbindung zu Rom hatte. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Smyrna war von allen Gemeinden, allen sieben Gemeinden, die sogenannte Speerspitze der Christenverfolgung. Als Gemeinde selber auch. Jetzt nicht nur diese Zeit, die wir uns gleich angucken, sondern Smyrna als Gemeinde selber auch. Smyrna ist das heutige Izmir. Izmir ist die zweitgrößte Stadt der Türkei. Und Smyrna ist umgeben von Hügeln. Und auf diesen Hügeln waren große Tempel drauf gewesen. Und so sagte man zu Smyrna, dass Smyrna eine Krone sei. Ja, eine Krone Ioniens, weil sie umgeben war auf diesen Hügeln mit lauter Tempel der verschiedenen Gottheiten. Jetzt sagte ich, dass Smyrna einen besonderen Status hatte. Das lag daran, dass Smyrna eine unerschütterliche Treue zu Rom hatte. Schon im Jahre 26 nach Christus bewies Smyrna immer, oder zuvor schon und dann auch immer wieder seine Loyalität im gesamten Osten zu Rom. Es sollte dem Kaiser Tiberius ein Tempel errichtet werden, und Smyrna stand in Konkurrenz zu anderen Städten, unter anderem auch Ephesus, und stach Ephesus auch aus. Smyrna durfte diesen Tempel für diesen Kaiser bauen. Und zwar deswegen, weil sie so loyal waren, schon seit vielen Jahrzehnten Rom gegenüber. Dem ganzen System, ja, das muss man verstehen, wenn wir uns gleich Smyrna genau angucken. Und warum Smyrna auch ein Bild, beziehungsweise kirchengeschichtlich, genau diese Gemeinde genommen wird für diese Zeit. Ja. Gut. Eine kurze Einführung. Kommen wir zum Text, Offenbarung 2 ab Vers 8. So. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Soweit der Bibeltext. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen in diese Zeit. Und das ist mein heutiges Anliegen, dass wir so ein bisschen ein Eindruck von dem Klima dieser ersten drei Jahrhunderte bekommen. Kirchengeschichtlich geht es bis 325, bis zur konstantinischen Wende. Ja? Aber wir fangen schon im ersten Jahrhundert an, und zwar im Jahre 64. Und deswegen sagte ich auch die Überlappung, apostolische Zeit. Ephesus war noch in Gange. Ja? Und aber hier spielt schon, sehen wir schon eine der ersten Verfolgungen. Rom zählt im ersten Jahrhundert als größte Stadt des Reiches gut 1 Million Einwohner. Durch die zahllosen Straßen und Gassen drängt sich ein ungeheurer Verkehr. Die Stadt ist geprägt durch soziale Gegensätze. Die hier herrliche Tempel, Häuser, Triumphbögen, Gerichtshallen aus Marmor, Denkmäler und Standbilder berühmter Männer und so weiter. Dort auf der anderen Seite die Hütten der Armen und Sklaven, schlecht gebrauchte Mietskasernen, öffentliche Bäder und Thermen erbaut aus kostbarem Gestein und mit allem Komfort ausgestattet, sorgen dafür, dass die Hitze erträglich bleibt. Täglich werden den Schutzgöttern der Familie und des Hauses Opfergaben gespendet. Auch den staatlichen Gottheiten wie Jupiter, Juno, Mars oder Apollo fehlt es nicht an Opfern. Aus den Eingeweiden der Tiere oder dem Flug der Vögel erschauen die Priester die Zukunft. Schließlich erinnern Bildsäulen an die göttlichen Kaiser seit Augustus. Hier muss es früher oder später zum Zusammenstoß mit den Christen kommen. Die Anhänger des Nazarener sind zwar bereit, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, nicht aber, was Gottes ist. Im Amphitheater werden Löwen und Bären, Tiger und Elefanten, Nashörner und Nilpferde gegeneinander gehetzt. Aber auch Menschen bekämpfen sich als Gladiatoren in blutigem Ernst. Das übelste Beispiel der Verschwendung und der Grausamkeit bietet der jugendliche Nero. Der Kaiser war von 54 nach Christus bis 68. Denn im Juli 64 wird Rom von einem ungeheuerlichen Brand heimgesucht, dem etwa 2 Drittel der Altstadt zum Opfer fielen. Wie entstand der Brand? Tacitus, ein Schreiber aus der damaligen Zeit, schreibt vorsichtig: Aut casu, aut iusu, durch Zufall oder Befehl? Doch Plinius und Sueton bezeichnen Nero als Brandstifter. Der Name Nero sollte unvergänglich bleiben. Auf den Trümmern des alten Rom sollte eine neue, eine prachtvolle Stadt mit dem Namen Neropolis oder Neronia entstehen. Weil auch die öffentliche Meinung immer unverhohlener Nero der Brandstiftung verdächtigt, sucht sich der Kaiser einen Sündenbock. Und falsche Zeugen. Tacitus schreibt, und jetzt wird es zitiert: Weder durch menschliche Hilfe und durch Schenkung Neros, noch durch Sündopfer an die Götter ließ sich das schimpfliche Gerücht bannen. Die Feuersbrunst sei auf Befehl angelegt worden. Um ihm daher ein Ende zu bereiten, schob der Kaiser die Schuld auf jene infolge von Schandtaten verhassten Menschen, die das Volk Christen nannte, und strafte sie unter ausgesuchten Martern. Jener Christus, von dem dieser Name stammt, war zur Zeit des Kaisers Tiberius durch den Statthalter Pontius Pilatus hingerichtet worden. Ihr verderblicher Glaube wurde dadurch für den Augenblick unterdrückt. Er trat jedoch später wieder auf und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo er entstanden war, sondern auch in Rom, wo alle nur denkbaren, verabscheuungswürdigen religiösen Gebräuche sich zusammenfinden und Anhang erhalten. Man ergriff daher zuerst solche, die sich offen als Christen bekannten und auf ihre Anzeige hin eine ungeheure Menge von Leuten. Man überführte sie zwar nicht der Brandstiftung, wohl aber des allgemeinen Menschenhasses. Bei ihrer Hinrichtung trieb man auch noch Spott mit ihnen. Man steckte sie in Tierhäute und ließ sie entweder durch Hunde zerfleischen oder heftete sie ans Kreuz oder zündete sie nach Eintritt der Dunkelheit an, damit sie als Fackeln dienten. Nero hatte seine eigenen Gärten für diese Schau hergegeben und bot zudem ein Zirkusspiel. In der Gestalt eines Wagenlenkers mischte er sich unter das Volk und zeigte sich stehend auf einem Rennwagen. Heute steht die Peterskirche an diesem Platz. Seit den Verbrechen gehen die Christenverfolgung oder seit diesen Verbrechen gehen die Christenverfolgung weiter. Die Christenverfolgungen unter Domitian waren ähnlich. Vorerst nur zufällig und regional. Es wird berichtet, in dieser Zeit wurde die Straße, die von Sinuessa nach Puteoli führt, gepflastert. In demselben Jahr ließ Domitian unter vielen anderen auch den Flavius Clemens hinrichten, obwohl er sein Vetter war und Flavia Domitiella zur Frau hatte, die ebenfalls mit ihm verwandt war. Es wurde aber beiden der Vorwurf der Gottlosigkeit gemacht, infolge derer auch viele andere, die die Gebräuche der Juden annahmen, verurteilt wurden. Zur allgemeinen Verfolgung, die sich über das ganze Reich erstreckten, kommt es erst im 3. Jahrhundert. Der erste Petrusbrief und die Offenbarung zeigen, dass die Christen in Kleinasien im letzten Drittel des 1. Jahrhunderts Verfolgungen erleiden. Auch in Syrien, in Palästina sterben Christen für ihren Herrn. Um 110 nach Christus reist Ignatius, der Bischof von Antiochia, nach Rom zu den wilden Tieren. Kurz zuvor wird in Palästina der greise Simeon, Sohn des Klopas und der Maria, Verwandte Jesu, gekreuzigt. Von Christen südlich des Schwarzen Meeres wissen wir, dass es sie in den 90er Jahren Jesus abschwören, dann wieder halbwegs in die Gemeinde aufgenommen werden, um 20 Jahre später erneut ihrem Glauben zu verleugnen. Aber das Jahr 111 ist ein sehr prägnantes Jahr. Hier gibt es eine staatsrechtliche Entscheidung, die sehr wichtig ist für die Christen. Das Jahr 111 ist ein wichtiger Markenstein. Es bringt eine staatsrechtliche Entscheidung, die für 200 Jahre das Los der Christen bestimmen wird. In diesem Jahr kommt ein neuer Statthalter, Plinius, in die Provinzen Bithynien und Pontus am Schwarzen Meer. Schon bei der ersten Inspektionsreise durch sein Gebiet wird ihm eine anonyme Anklageschrift gegen Christen überreicht. Er soll gegen sie einen Prozess eröffnen. Plinius sucht also nicht von sich aus die Verfolgung. Der Druck auf die Christen hat bereits Tradition. Die Heiden fühlen sich bedrängt. In der Mehrzahl sind die Christen noch nicht. Denn Plinius hofft zuversichtlich, durch hartes Durchgreifen dem Übel noch beizukommen. Er lässt Christen verhören, sogar foltern. Schließlich gelangt er zur Überzeugung, die Christen seien nicht Kriminelle, sondern Opfer eines hartnäckigen Aberglaubens, der wie eine Seuche um sich greift. Plinius ist unsicher, wie er gerechterweise vorgehen soll. So legte er seinem Freund, dem Kaiser, vier Gründe vor, die nach seiner Meinung eine Aburteilung der Christen rechtfertigen würden. Als zureichende Gründe nennt er folgende. Erstens, ihr Name, weil sie Christen heißen. Im Namen der Christen steckt die Ablehnung des Kaiserkultes. Deswegen könnten sie verurteilt werden. Zweitens, ihr Verbrechen, falls sie wirklich ein Verbrechen begangen haben, falls sie stimmen, die Verbrechen. Drittens, sie übertreten das Verbot der geheimen Bünde, weil sie sich trafen. Viertens, Hartnäckigkeit und Bockbeinigkeit gegen die Staatsgewalt. Als Nachfolger Domitians ist Trajan um die Wiederherstellung einigermaßen rechtsstaatlicher Zustände bemüht. Dem Denunziantenwesen will er ein Ende bereiten. In seiner Antwort verlangt der Kaiser, unbedingt nach römischem Recht vorzugehen. Alles andere wäre, so schreibt er, unserer Zeit unwürdig. Auf die Fragen des Plinius antwortete der Kaiser Trajan wie folgt. Erstens, Christen sind nicht aufzuspüren. Zweitens, anonyme Anzeigen sollen nicht beachtet werden. Drittens, Hartnäckige sollen auf Anzeige hin mit dem Tode bestraft werden. Viertens, reuige Christen, die widerrufen und den Tatbeweis des Opferns erbringen, sind unverzüglich freizulassen. Über ihre Vergangenheit sind keinerlei Nachforschungen anzustellen. Der Briefwechsel zwischen Plinius und Trajan wird bald in allen Provinzen veröffentlicht. Es wird zur verbindlichen Rechtsgrundlage für das ganze Römische Reich. Gerade Trajans Abwehr, ein ungesundes Denunziantenwesen und die klare juristische Regelung führen in Folge sogar zur Vermehrung der Christenprozesse. Dank der klaren Rechtslage fühlen sich die Heiden jetzt bestärkt. gegen die Christen vorzugehen. Auch die Statthalter fühlen sich fortan verpflichtet, tatsächlich einen Prozess durchzuziehen, während sie vorher auch darauf verzichten konnten. Für die Christen wird die Versuchung groß, ihren Herrn zu verleugnen. Menschenfreundliche Richter versuchen bis zuletzt, den angezeigten Christen ein Türchen offen zu lassen. Ein kleiner, kurzer Satz genügt und das Leben der ganzen Familie ist gerettet. Nur ein Sätzchen verbunden mit ein bisschen Opferrauch und der Angeklagte wird den Seinen zurückgegeben. Dennoch bleibt eine große Zahl von Christen standhaft. Der junge Origenes ermutigt seinen Vater, bis zum Ende auszuharren. Den Gläubigen steht das Wort Jesu vor Augen. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Die pluralistisch denkenden Römer können diese Haltung nicht verstehen. Klar, was pluralistisch ist? Die Römer ließen viele Gottheiten zu. Für die Römer war es kein Problem, mehrere Gottheiten nebeneinander zu haben. Es kommt auch gleich noch, wird noch mal deutlich. Das ist völlig in Ordnung, an Jesus Christus zu glauben, aber auch dazu. Aber wenn Jesus Christus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, das geht nicht für die Römer. Sondern wir müssen alle Götter anrufen und den können wir noch dazu nehmen. Ein pluralistischer Glaube. Die pluralistisch denkenden Römer können diese Haltung also nicht verstehen und so erfolgt die Aburteilung und Preisgabe an die Folter. Wegen Starrköpfigkeit und Widersetzlichkeit gegen die Staatsmacht. Ihre Körper werden blutig gepeitscht, an den Händen oder am Daumen aufgehängt, der Körper mit Krallen blutig gerissen. Oft verwandelt sich der Körper eines Christen in eine einzige blutende Wunde. Ein unglaublich wirkendes Schauspiel für die Henker. Die Hinrichtung geschieht selten durch das Schwert, das war nur für römische Bürger möglich. Meistens werden die Christen verbrannt. Man nagelt ihre Hände an einem Pfahl und gräbt sie knietief in die Erde und legt das Brennholz um ihren Körper. Die Kreuzigung wird seltener angewendet. Schon Nero ergötzt sich am Schauspiel christlicher Männer und Frauen in der Arena, ohne Waffen mit wilden Tieren kämpfen zu lassen. Bei Bedarf wird gelegentlich auch von der Todesstrafe abgesehen. Die Männer landen dann in Bleibergwerken, wo sie langsam zugrunde gehen. Frauen und Mädchen werden an Freudenhäuser ausgeliefert. So erfüllt sich das Wort des Paulus aus Kolosser 1, Vers 24, wo es heißt, ich erstatte an meinem Fleisch, was an den Trübsalen Christi noch fehlt, seinem Leib zugute, der die Gemeinde ist. Ein anschauliches Beispiel bietet das Martyrium des Bischofs Polycarp von Smyrna. Polycarp war ein Schüler des Johannes, und zwar des Apostels, der die Offenbarung geschrieben hat. Und Polycarp hat in Smyrna gedient, die Gemeinde, die wir uns ja jetzt gerade angucken. Und über ihn wird Folgendes geschrieben. Nachdem der junge Christ Germanicus in der Zirkusarena von Smyrna mit den wilden Tieren gekämpft hat, erklärt der Zirkusleiter die Spiele für geschlossen. Doch der aufgebrachte Pöbel schreit. Man suche den Bischof Polycarp, auch ihn wollen wir sehen. Freunde haben inzwischen den 86-jährigen Bischof auf ein Landgut versteckt. Polycarp gibt sich ganz dem Gebet für die Gemeinde hin. Schon 3 Tage vor seiner Gefangenschaft hatte Polycarp eine Vision. Er sah, wie sein eigenes Kopfkissen in Flammen aufging. Zu seinen Freunden sagte er, ich muss lebendig verbrannt werden. Als ihn die Häscher entdeckten, erschrickt Polycarp nicht. Im Gegenteil, sein Gesicht erstrahlt. Er bietet die Verfolger um eine Stunde Aufschub und zum Gebet und offeriert ihnen ein feines, kleines Mahl. Die Stunde wird ihm gewährt. Dann schleppen ihn die Verfolger vor dem Statthalter. Das schaulustige Volk wartet bereits auf vollbesetzten Rängen. Der Prozess beginnt. Der Statthalter fordert den Bischof auf: Schwöre und ich werde dich freilassen. Lästere deinen Christus. Polycarp antwortet: Schon 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir nie Leid angetan. Wie kann ich meinen König, der mich erlöst hat, lästern? Der Statthalter: Schwöre beim Glück des Kaisers. Polycarp: Vernimm mein offenes Bekenntnis. Ich bin ein Christ. Statthalter: Ich habe wilde Tiere. Ihnen werde ich dich vorwerfen, wenn du nicht nachgibst. Polycarp: Lass sie kommen. Statthalter: Wenn du dir aus den wilden Tieren nichts machst und hartnäckig bleibst, lasse ich dich vom Feuer verzehren. Polycarp: Du drohst mit Feuer, das nur eine Zeit lang brennt und bald wieder erlischt. Du kennst nicht das Feuer des kommenden Gerichtes und der ewigen Strafe, das den Gottlosen bestimmt ist. Doch warum zögerst du? Hole herbei, was du willst. Nun schreitet das ganze Volk, Heiden und Juden von Smyrna auf. Polycarp müsse vor die Löwen. Weil die Tierhetzen schon vorbei sind, wird der Greis zur Feuerstrafe verurteilt. Das aufgebrachte Volk schleppt Holzreigen aus den Werkstätten und Bädern herbei und schichtet es um den Verurteilten herum. Man will ihn annageln. Doch er erklärt: Lasst mich so. Der mich für das Feuer bestimmt hat, wird mir auch Gnade geben, unbeweglich auf dem Scheiterhaufen stehen zu bleiben. Wie einst die drei Männer im Feuerofen, wird Polycarp durch das Feuer nicht versehrt. Im Gegenteil, die Umstehenden empfinden einen Wohlgeruch wie von Weihrauch und kostbarem Gewürz. Der Scharfrichter muss ihm schließlich den Todesstoß geben. Schließlich sammelt die Gemeinde seine Gebeine, die wertvoller sind als Edelsteine und kostbares Gold. Wir bestatten dieselben an geeigneter Stelle, wo wir uns womöglich in Jubel und Freude versammeln, um in der Gnade des Herrn den Tag seines Martyriums und seiner Geburt zu feiern. Polycarp ist der 12. Christ in Smyrna, der seinen Glauben mit dem Blut bezeugt. Verfolgung in Frankreich, in Lyon, im Jahre 177. Während andere Geschichtsschreiber über militärische Siege und Tugenden von Soldaten berichten, meint Eusebius, schreibe er über die Standhaftigkeit der Glaubensstreiter, ihre Triumphe über die Dämonen und über die Siegeskronen. Die Kirchengeschichte Eusebs aus dem Jahr 324 überliefert uns den Bericht der Überlebenden des Rhonetals an die Gemeinden in Asia und Phrygien. Die Gemeinden zu Lyon zählt zu jener frühen Zeit erst einige Dutzend Geschwister. Die Verfolgung beginnt durch allerlei Behinderungen seitens des Pöbels. Man versperrt den Christen den Zugang zu den Wohnungen, den Bädern, dem Markt. Auf der Straße werden sie beschimpft, mit Steinen beworfen, beraubt und eingesperrt. Sie getrauen sich kaum noch ins Freie. Man zerrt sie auf den Marktplatz vor den Kommandanten der Kohorte, wo sie in Gegenwart der Volksmenge verhört werden. Bekennen sie, so werden sie verhaftet bis zur Vorladung vor dem Statthalter. Unter den Gläubigen tritt eine Scheidung ein. Es zeigt sich, wer zum Martyrium bereit ist und wer alles mit aller Standhaftigkeit bekennt. Andererseits offenbart sich auch, wem die Bereitwilligkeit, die Übung, die Kraft noch fehlte und wer nicht fähig war, die Wucht des schweren Kampfes auszuhalten. Etwa 10 hatten nämlich versagt. Damals waren alle sehr niedergeschlagen, weil doch noch nicht alle das Bekenntnis abgelegt hatten. Wir waren es nicht aus Furcht vor den Martern, sondern weil uns die Angst, es möge einer abfallen, Sorge bereitete. Der Bischof von Lyon und Vienne werden beide verhaftet und würdig gemacht, die Zahl der Märtyrer aufzufüllen. Heiden, die bei den Christen arbeiten, bringen das Gerücht in Umlauf, in der Gemeinde pflege man Menschenfresserei. Das kam aus Also ein Bibeltext aus Johannes 6, Vers 54, wo es heißt: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Das verbittert nun auch den letzten Heiden, so dass schließlich alle meinen, durch ihre Verfolgung Gott einen Dienst zu erweisen. So wie der Herr Jesus gesagt hat in Johannes 16, Vers 2. Sie werden euch verfolgen und sie werden noch selber sagen, sie tun Gott einen Dienst damit. Namentlich genannt, außer dem 80-jährigen Bischof Pontius, Sphetius, Epagatus und der hochangesehener Mann der Stadt. Ferner der Diakon Sanctus aus Vienna, der Missionar Attalus von Pergamon in Kleinasien, der getaufte Attalus sowie zwei Teenager, der 15-jährige Ponticus und die Sklavin Blandina. Auch Alexander, ein Arzt aus Phrygien, bekennt sich zum Christus und wird vor die Tiere geworfen. Der Statthalter versucht, dem Diakon Sanctus durch Folterungen zu erpressen. Doch statt seinen Namen, seine Herkunft oder weitere Details preiszugeben, sagt er nur: Ich bin ein Christ. Selbst als man ihm glühende Metallplatten auf seine Glieder legt, bleibt er unnachgiebig. Denn er wurde von der himmlischen Quelle lebendigen Wassers betaut und gestärkt, das aus dem Leib Christi quoll. Sein Körper war eine einzige Wunde und eine Strieme. Er war zusammengeschrumpft und hatte das menschliche Aussehen verloren. Der greise Bischof Pontius erliegt den Qualen bereits am zweiten Tag im Gefängnis. Die übrigen werden nacheinander als öffentliches Schauspiel den Tieren vorgeworfen. Die römischen Bürger erleiden die Enthauptung. Die zehn, die unter dem ersten Druck verleugnet haben, werden von der Gemeinde nicht verachtet. Der Arzt Alexander ermuntert sie zum offenen Bekenntnis. Auch sie gehen ins Märtyrium ein. Die Christen, die den Bericht an die Gemeinde in Kleinasien verfassen, brechen nicht in Jammer und Klage über das begangene Unrecht aus. Sie verstehen das Geschehen als eine Prüfung des Glaubens. Der Tod wird ihnen zur Geburt des neuen Lebens. Die Leichen der Gläubigen wirft man den Hunden hin und verbrennt sie zur Asche und streut sie in die Rhone. So können die Christen dann sehen, was aus ihrer Auferstehung wird. Unter Lebensgefahr versammeln die Zurückgebliebenen die verkohlten Reste der Getöteten, um diese zu bestatten. Sie betrachten den Leib, den sie die Erde zurückgeben, als nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Die Märtyrer und Bekenner werden von den Gemeinden hoch geachtet. Seit dem 3. Jahrhundert entwickelt sich an ihrem Ort tatsächlich ein Begräbnisgottesdienst. Das Jahr 202. Wie ein Sommergewitter bricht die severianische Verfolgung über die Christen herein. Unter Kaiser Commodus 161 bis 192, unsittlicher als Nero, grausamer als Domitian, erfreuten sich die Christen einer langen Zeit der Ruhe. Seine politische Gleichgültigkeit kommt den Christen zugute. Beeinflusst durch seine geliebte Massia, begnadigt er sogar eine Anzahl von Christen aus den Bergwerken Sardiniens. So zum Beispiel auch den späteren Bischof Callistus von Rom. Severus aber, der kleine, hagere und willensstarke Mann aus Afrika, von der gleichen Art wie Hannibal oder Napoleon, wittert als kluger Politiker die geistige Invasion der Christen. Sein Biograf Spatian berichtet, er verbot bei schwerer Strafe Juden zu bekehren. Dasselbe verordnete er auch betreffend der Christen. Noch wird die Kirche als Institution nicht angegriffen, wohl aber die einzelnen Bekehrten und Bekehrer. Sie soll man von Staates wegen ausforschen. Kaiser Trajan fand diese Praxis 90 Jahre zuvor noch unter der Würde seiner Zeit. Nun beginnt eine neue Ära. Die Verfolgung wird aber nicht für das ganze Reich verordnet. Die Lage der Dinge hängt vom politischen Charakter der Statthalter und Funktionäre ab. Teilverfolgung sehen vor allem Ägypten und Nordafrika. In Rom werden die Katakomben des Callistus mit heimlichen Ausgängen versehen und die Treppenzugänge verbarrikadiert. Clemens von Alexandria berichtet, täglich sehen wir viele Märtyrer vor unseren Augen. Wir sehen sie verbrennen, kreuzigen, enthaupten. Namentlich erwähnt er Leonides, den Vater von Origenes, Serenus und Heraklides. Das junge Mädchen Potaminea wird mit ihrer Mutter in einem Kessel siedenden Pechs geworfen. Unmittelbar vor den Qualen spricht die Jungfrau, die gegenüber ihren Liebhabern zahllose Kämpfe durchgefochten hatte, dem diensttuenden Basilides, sie werde nach ihrem Tod inständig für ihn beten. Nach 3 Tagen erscheint sie ihm und anderen Einwohnern des Nachts und legt ihm vielsagend einen Kranz aufs Haupt. Schon am anderen Tag wird Basilides, als neubekennender Christ enthauptet. In Karthago schmachtet die Patrizierin Perpetua, gefesselt an ihrer Sklavin Felicitas, in der unerträglichen Hitze und im furchtbaren Gestank der dunklen Löcher des Stadtkerkers. Bestochen durch einen Diakon erlaubt der Kerkermeister bessere Haftbedingungen, sowie den Zutritt eines Kindes zu Perpetua. Das Gefängnis kommt ihr nun so wie ein Palast vor. Aus fernster Provinz besucht sie ihr Vater. Er fleht sie an, entroht ihr, halb wahnsinnig vor Schmerz, die Familie zuliebe, ihren Glauben zu entsagen. Im dumpfen Kellerloch geraten die Seelen der Gefangenen mehrfach in Verzückung. Perpetua sieht einmal eine hohe Leiter, die bis zum Himmel reicht. Sie ist so schmal, dass man nur einzeln hinaufsteigen kann. Die Sprossen starren von Schwertern und Lanzen und Haken. Satyrus steigt zuerst hinauf. Oben angekommen, ruft er Perpetua zu. Perpetua, ich erwarte dich. Doch sieh zu, dass dich der Drache am Fuß der Leiter nicht beißt. Perpetua setzt den Fuß auf den Kopf des unreinen Tieres und steigt die Leiter empor. In einem vom Licht durchfluteten Garten wird sie von einem Hirten empfangen. Ihn umgibt eine unzählbare Schar von Lämmern. Auf ihren Lippen empfängt sie einen Bissen Frischkäse aus geronnener Milch. In dieser seelischen Hochspannung verbringt sie den Winter des Jahres 202-203. Die mitgebundene Sklavin Felicitas ist im 8. Monat schwanger. Erst nachdem sie geboren hat, darf sie getötet werden. Als sie schließlich ein Mädchen das Leben schenkt und unter den Schmerzen der Geburt stöhnt, spottet der Wärter: Wenn du jetzt schon so jammerst, was wirst du erst tun, wenn du den wilden Tieren vorgeworfen wirst? Die Sklavin gibt zur Antwort: Jetzt leide ich selbst, was ich leide. Dort aber wird ein anderer in mir sein, der für mich leidet, weil ich für ihn leide. Vermutlich am 7. März 203 ist der Tag des Martyriums gekommen. Soweit die Männer in der Arena nicht dem Kampf mit dem Leopard, Bär oder Wildschwein erliegen, empfangen sie den Todesstreich durch das Schwert. Perpetua und Felicitas, aus deren Brüsten noch Milch fließt, werden nackt in ein Netz gehüllt in die Arena zur Schau gestellt. Dann werden sie einem wilden Stier preisgegeben. Doch weil die Menge den Anblick nicht erträgt, enden auch sie durch den Streich des Scharfrichters. Verfolgung im Jahre 250 bis 258. Die 3 Jahrzehnte zwischen 220 und 250 bringen den Christen eine längere Zeit relative Ruhe. Kaiser Alexander Severus von 222 bis 35 soll sogar gewisse Sympathien gegenüber dem Christenglauben gehegt haben. Mindestens seine Mutter hört jedenfalls in Antiochien die Vorträge von Origenes. In diesen Jahrzehnten werden erste kleine Gotteshäuser gebaut. Tertullian und Clemens berichten davon. In diesen Jahren strömen zum Teil auch Massen zur Kirche. Das Christentum wird allmählich salonfähiger. Die ethnische Strenge lässt nach, auch bei Priestern und Diakonen. Andere gehen angeblich zur Kirche, um ihre Kleider zu zeigen. Das Jahr 248 bringt die 1000-Jahr-Feier Rom. Im Bewusstsein des Volkes erwacht wieder der Sinn für die Tradition. Der moderne Gedanke, Staat und Religion zu trennen, ist noch nicht bekannt. Im Jahr 250 verlangt Kaiser Decius ein allgemeines Opfer vom kleinsten Kind bis zum ältesten Mann. Er empfindet die Kirche als Staat im Staate. Der römische Bischof Fabian wird hingerichtet. Babylas von Antiochia und Alexander von Jerusalem leiden das gleiche Schicksal. Cyprian von Karthago und Dionysius von Alexandria können nur durch die Flucht ihr Leben retten. Doch darf der Oberhirte fliehen? In mancher führerlos gewordenen Gemeinde setzt jetzt selbst der Priester unter den Priestern ein breiter Abfall ein. Um die Jahresmitte verlangt Decius von allen Untertanen einen Beweis der Kaisertreue. Jeder Einwohner des Reiches muss vor die Opferkommission, den Staatsgöttern, seine Reverenz erweisen. Wer sich weigert, wird getötet. Seine Güter werden vom Staat konfisziert. Auch Frauen und Kinder werden zum Opfern, Beweihräuchern des kaiserlichen Bildes gezwungen. Wer diese Loyalitätserklärung abgegeben hat, empfängt einen Libellus. Das ist eine Opferbescheinigung. Der Kaiser verlangt also ein allgemeines Bekenntnis zur traditionellen Grundlage des Staates, zu denen auch der Staatskult gehört. Ein Jahr später fällt Decius im Kampf gegen die Goten. Sein Nachfolger Gallus und Valerian setzen die Politik fort. 257 verbietet Valerian alle christlichen Versammlungen in Häusern und Katakomben. Von den Priestern verlangt er die Beteiligung am Staatskult. Jetzt stirbt auch Cyprian, Bischof von Karthago und Oberhaupt der afrikanischen Kirche. Gleich ihm bezeugen viele ihren Glauben durch ihr Blut. Andere erschleichen sich durch Bestechung der Beamten eine Opferbescheinigung. In einem erhaltenen Libellus, also dieser Opferbescheinigung, aus dem nordwestlichen Ägypten heißt es, Aurelia Karsis aus dem Dorf Theadelphilia an die Opferkommission. Beständig habe ich den Göttern geopfert und immer fromme Gesinnung bewiesen. Und jetzt habe ich in eurer Gegenwart dem Edikt gemäß dem Trankopfer und Blutopfer dargebracht und vom Opfer Fleisch gekostet. Und ich ersuche euch, mir dies durch Unterschrift zu bescheinigen. Drei Unterschriften. Charakteristisch für die Einstellung der pluralistisch denkenden Behörden ist die Antwort, welche Dionys von Alexandria erhält, als er beteuert, er könne nur einen einzigen Gott verehren. Die Antwort der Behörden war, wer hindert euch denn, diesen anzubeten, wenn ihr nur zugleich auch die anderen Gottheiten, die das Reich beschützen, anbetet. Als Valerian im Jahre 260 stirbt, flauen die Verfolgungen ab. Es folgen 42 Jahre Friedenszeit und in diesen Jahrzehnten erleben die Christen, ihre Christenheit zahlenmäßig eine starke Verbreitung. Neue Kirchen werden gebaut, kleine Basiliken werden errichtet, Bischöfe steigen zu geachteten Persönlichkeiten im Staatsleben. Im Osten entscheidet sich in dieser Zeit das Übergewicht des Christentums. Im Westen führt es bald zur konstantinischen Wende im Jahre 300 herbei. Zum Schluss. Und warum das überhaupt alles? Zahlenmäßig sagt man, dass in diesen drei Jahrhunderten bis zu 1 Million Christen ihr Leben lassen mussten. Die ungeheure Zahl von Menschen, die in den Anfangsjahren des Christentums durch das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu verwandelt wurden, war phänomenal. Nicht weniger phänomenal waren die Auswirkungen dieser verwandelten Menschenleben. Die Jünger Christi stellten die Welt auf den Kopf, sozial, politisch, ökonomisch und kulturell. Mit den Worten von George Chatham, die Geburt des Christentums hat das Gesicht des Abendlandes für immer verändert. Sie konnte es deswegen so verändern, weil das Leben und die Lehre Christi fast alles, wofür die römische Welt gestanden hatte, auf den Prüfstand stellte. Damit aber, so Christopher Dave, stand die Welt am Beginn einer neuen Ära der Geschichte. Oder mit den Worten Söderblums: Ohne die Auferstehung Christi müsste die gesamte Weltgeschichte seit dem Kommen Christi von Grund auf umgeschrieben werden. Ein britischer Theologe hat gesagt, das Merkwürdigste am ganzen Christentum ist, dass es überhaupt in Gang kam. In den 100 Jahren vor und nach Christus gab es in Palästina mindestens 10 messianische Bewegungen, die alle scheiterten. Zur Zeit der Geburt Jesu führte Judas der Galiläer einen Aufstand. 66 bis 70 wurden Menachem, der Führer der Sikaria, ein angeblicher Messias, von einer rivalisierenden jüdischen Gruppe getötet. Sein Nachfolger war Eleazar. Eleazar beging zusammen mit seinen Anhängern auf der Burg Masada im Jahre 72 nach Christus Selbstmord, um so der Gefangennahme durch die Römer zuvorzukommen. Und etwa 100 Jahre nach Christi Kreuzigung, Auferstehung, stand Simon bar Kochba, in dem viele ebenfalls einen Messias sahen, an der Spitze eines Aufstandes gegen die Römer. Die römische Militärmaschinerie walzte diese Bewegung nieder. Wieder war ein Messias gescheitert. Anders als die Führer dieser und anderer religiösen Bewegungen war Jesus Christus keine politische Figur. Er hatte keine Beziehung zu Herodes oder zum Hohen Rat. Er unternahm keine politischen Aktionen. Seine Jünger waren relativ ungebildet. Aber er veränderte das Leben von Millionen von Menschen und hatte mehr Einfluss auf die Menschheit als Alexander der Große, Mohammed und Napoleon zusammen. Wie kam dies? Der Grund ist, weil seine Botschaft und seine leibliche Auferstehung seine Anhänger verwandelte. Selbst während der brutalsten Verfolgungen griffen sie nicht zum Schwert, um sich zu verteidigen. Vielmehr fuhren sie fort, in Wort und Tat Christi Liebe und Vergebung allen Menschen zu predigen, unabhängig von Rasse, von Geschlecht, Herkunft oder Status. Sie taten dies, weil sie von ganzem Herzen den Worten Jesu glaubten: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und was Petrus seinen Mitjuden gesagt hatte, als er über ihn sprach, und er sagte: In keinem anderen ist das Heil zu finden, denn den Menschen ist kein anderer Name unter den Himmeln gegeben, durch den sie gerettet werden sollen. Sie hatten diese Einstellung, weil sie wussten, dass Jesus Christus unter Pontius Pilatus gekreuzigt worden war, tatsächlich und wahrhaftig von den Toten auferstanden war. Sie wussten, es war nicht, wie viele Theologen heute lehren, ihr Glaube, der die Auferstehung begründete, sondern die Auferstehung begründete ihren Glauben.